kritischen Äußerungen begegnen und daraus lernen. Die Skepsis gegenüber der wissenschaftlichen Theorie zur Veränderung des Klimas, verkürzt Klimaskepsis oder gar das Leugnen des menschlichen Einflusses auf die messbaren und zunehmend sichtbaren Veränderungen der Atmosphäre und des gesamten Erdsystems, könnte ein mehrbändiges Werk füllen. Weil wir als Gesellschaft mit einem solch zukunftsentscheidenden und generationsübergreifenden Thema umgehen, hat das für mich als Meteorologen leider mehr mit der menschlichen Psyche und den Zwängen unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems zu tun als mit Naturwissenschaft. Dieses Buch tritt nicht als investigatives Werk auf. Es will nicht vordergründig Machenschaften aller Art beschreiben oder aufzeigen, wie Sand ins Getriebe notwendiger politischer Entscheidungen gestreut wird, um diverse Partikularinteressen durchzusetzen. Dennoch wollen wir hier anhand einiger Punkte die Gründe für die Ablehnung eines ganzen Wissenschaftszweiges näher beleuchten. Danach geht es dann um die inhaltliche Überprüfung typischer Argumente, die wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel in Frage stellen oder leugnen. Sie werden in einer Welt, in der, vorsichtig formuliert, nicht jeder von physikalischer Erkenntnis durchdrungen ist, leicht weitergetragen. So begegnen mir seit etwa 20 Jahren, wie in einer Teigrührmaschine, stets die gleichen Beiträge. Und so ermüdend es ist, diese oft süffisant vorgetragenen Sätze immer und immer wieder als die größte Neuigkeit der Welt vorgetragen zu bekommen, so entscheidend ist es wohl auch, sie unermüdlich und sachlich zu erwidern. Dieser Maxime folgend soll das vorliegende Kapitel als Ergänzung dienen, um die Zusammenhänge im Klimasystem noch besser zu verstehen und Fantasie von Physik zu trennen. Beginnen wir mit einigen Gedanken zur Geschichte der Klimaskepsis und des Leugnens eines Klimawandels. Hierfür sei nochmal an die kognitive Dissonanz erinnert. Wenn man die Erkenntnisse der Klimaforschung akzeptiert, muss man als Gesellschaft selbst dann, wenn man an vielen Stellen möglicherweise technische Lösungen zur Verminderung unseres Klimaeinflusses findet, eine ganze Menge liebgewonnener Dinge verändern. Das fällt uns schwer. Und deshalb geschieht trotz einer immer größeren Vielzahl verbaler Forderungen zu wenig, um den Ausstoß von Treibhausgasen signifikant zu senken. Wir befinden uns also in einem inneren Zwiespalt, der erst aufgelöst werden kann, wenn wir auch tun, was wir sagen. Das ist aber derzeit nicht der Fall. Und die spannende Frage lautet daher, wie viel Druck von außen in Form der enormen Folgeschäden des Klimawandels benötigen wir, um umzudenken? Es ist dagegen auch möglich, diese Dissonanz ganz ohne Druck aufzulösen. Man glaubt einfach nicht, was die Klimawissenschaft sagt, und fertig. Inhaltlich sinnlos und unverantwortbar gegenüber unseren Nachkommen, aber prinzipiell ist man damit erstmal fein raus. Das funktioniert im Kleinen, indem man sich die Welt einfach schönredet, wobei es, wie schon erwähnt, hilfreich ist, möglichst wenig von Physik zu verstehen. In dem Moment, da man sein eigenes Klimanarrativ beisammen hat, kann man auch mühelos gegenüber dem Nachbarn bestehen oder ihm eine steile These servieren, um sehr fragwürdiges klimaschädliches Verhalten zu rechtfertigen. Sich dabei selbst als Klimarealist zu bezeichnen und andere als weltfremde Gutmenschen abzutun, erzeugt zudem eine wohlige Gruppendynamik. Im Internet lässt sich diese Empfindung dann mühelos verfestigen, denn hier ist man durch die Gnade der Algorithmen längst ungestört in seiner Filterblase zu Hause. Die anderen denken alle wie ich. Da kommt Sicherheit auf. Im Großen spielt aber ein ganz anderer Punkt die zentrale Rolle. Erkennt eine relevante gesellschaftliche Mehrheit die Ergebnisse der Klimaforschung an, zerstört dies ein Geschäftsmodell, das gerade in der fossilen Energiewirtschaft oder etwa der Automobilindustrie, solange sie überwiegend am Verbrennungsmotor festhält oder hielt, immer noch viele Milliarden einspielt. Logischer Reflex in den 1980er Jahren: Anzweifeln und Unsicherheit in der Gesellschaft streuen. Über die hohen Summen, die große Unternehmen ganz offen für Artikel geboten hatten, welche die Klimaforschung in Misskredit bringen sollten, wurde bereits berichtet. Ab den 1990er Jahren wandelte sich deren Auftreten dann allmählich. Sätze wie »Klimaschutz ist eine politisch motivierte Erfindung« und »Superreiche finanzieren grüne Lobbygruppen und gefährden damit die Demokratie« hört man leider immer noch. Doch wenn man genauer hinschaut, ist es schon erhellend, wen viele der Superreichen tatsächlich finanzieren. Wenn da jemand Grund zum Grinsen hätte, dann wären es nämlich die organisierten Klimaforschungsleugner, die natürlich tunlichst vermeiden, ihre Finanzquellen offenzulegen. Wer über das Kapital hinter den Skeptikern mehr erfahren will, dem sei beispielsweise ein Report von Corrective und Frontal 21 empfohlen. Sie finden den entsprechenden Link in der Literaturliste zu diesem Buch. www.westendverlag.de/klima. Nun begann die Zeit, wo man andere für sich sprechen ließ. Große Tabakfirmen etwa bedienten sich hervorragender, unabhängiger Rhetoriker, die erklärten, dass Rauchen weder gesundheitsschädlich sei, noch mit Krebs in Zusammenhang gebracht werden könne. Auch bei Klimathemen übernahmen Lobbyisten zunehmend die Kommunikation im Sinne der Konzerne, die selbst immer mehr in den Hintergrund traten. Eine Entwicklung, die sich aufgrund ihres Erfolgs bis heute fortsetzt. Der Grund ist einfach. Die Welt dreht sich immer weiter und typischerweise verbreiten sich Erkenntnisse mehr und mehr in einer Gesellschaft, auch die der Klimaforschung, insbesondere da viele ihrer Vorhersagen mittlerweile eintreffen. Irgendwann kommt der Moment, wo es dem eigenen Image und damit dem Geschäft schadet, wenn man sich offen als Klimawandelleugner positioniert. Lobbyisten hingegen können unterhalb des Radars, abseits der Öffentlichkeit, agieren, während ihre Auftraggeber offiziell verkünden, dass man durchaus für Verpflichtungen sei. Im Hintergrund wird unterdessen daran gearbeitet, diese abzuschwächen, sie in eine Absichtserklärung umzuformulieren oder konkrete Konsequenzen bei einem Verfehlen der Ziele zu verhindern. Nach Schätzungen des Corporate Europe Observatory gibt es in Europa insgesamt zwischen 15.000 und 30.000 Lobbyisten, die das Parlament und die EU-Kommission belagern, von Vertretern der Pharmabranche bis hin zur Autoindustrie. Viele von ihnen sind damit beschäftigt, strengere Gesetze für ihre Branchen zu unterbinden. Eine große Zahl von Vorgängen rund um den Lobbyismus wurde in den letzten Jahren aufgedeckt und veröffentlicht. Solche Recherchen sind auch Grundlage dieser Zusammenfassung und ebenfalls online in unserem Literaturverzeichnis zu finden. Der Kontrast zwischen dem eigenen Wissen und dem, was nach außen kommuniziert wird, ist bei den Öl- und Gaskonzernen am größten. Einige verfügen sogar über eigene Forschungsabteilungen. So hat Exxon, hierzulande als Esso bekannt, schon 1982 mithilfe eigener Klimamodelle ziemlich akkurate Berechnungen wichtiger Größen liefern können. Die Wissenschaftler des Konzerns wiesen intern darauf hin, dass der CO2-Gehalt bis 2020 auf 420 ppm steigen würde. Tatsächlich betrug er 415 ppm. 2023 sind wir aber bei diesem Wert angekommen. Und dass sich die globale Temperatur bis dahin um 0,9 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit erhöht haben wird. Das war bereits 2017 der Fall, heute sind es schon 1,2 Grad. Auch auf das Schmelzen der Polkappen und die daraus folgenden Veränderungen beim Niederschlag wurde 1982 hingewiesen. Trotzdem schaltete der gleiche Konzern noch 1997, also 15 Jahre nach Vorliegen dieser eigenen Erkenntnisse, Anzeigen, in denen er darauf hinwies, dass Klimawissenschaftler nicht vorhersagen können, ob und wie stark die Temperaturen durch menschliches Zutun ansteigen werden. Shell stellte 1986 Ähnliches fest und schrieb in der internen Studie, die The Greenhouse Effect heißt, dass der massive Ausstoß von Treibhausgasen unumkehrbare Auswirkungen auf Natur und Menschen haben wird und dass fossile Brennstoffe erheblich daran beteiligt sein werden. Ergebnisse also, die Ölkonzerne in eigene Regie gewannen, lange bevor es den Weltklimarat IPCC überhaupt gab. Eine weitere interne Studie von Shell aus dem Jahr 1998 weist auf eine deutliche Extremwetterzunahme ab 2010 mit katastrophalen Folgen und eine wachsende Besorgnis in der Öffentlichkeit hin. Auch, dass Umweltorganisationen immer mehr Gehör in der Öffentlichkeit bekämen und gegen Ölkonzerne klagen könnten, thematisierte man. Chapeau, eine solide Vorhersage, die allerdings ebenfalls verschwiegen wurde. Am alten Geschäftsmodell so lange wie möglich festzuhalten, um Geld zu machen und deshalb, koste es, was es wolle, vernünftige Maßnahmen auszubremsen, ist bei weitem nicht auf eine Branche beschränkt. Traurig, aber wahr und vielleicht eine fundamentale Charakterschwäche des Menschen. All das funktioniert freilich nur, wenn die gesäten Zweifel an der Klimaforschung in der Bevölkerung auch auf fruchtbaren Boden fallen. Und genau das klappt bestens. Denn einerseits ist die Klimaphysik wirklich schwer zu verstehen und andererseits kommen einem die Zweifel ja zu Pass, wenn man damit das eigene Verhalten rechtfertigen kann. Um diesen sehr offensichtlichen Zusammenhang ein bisschen zu tarnen, wird beim Vortragen eigener Klimavorstellungen nicht selten hinzugefügt, dass ein Denken gegen den Mainstream heute ja kaum noch erlaubt sei. Ein verblüffendes Urteil angesichts der Masse an abweichenden Meinungen, die man etwa im Netz zu allem und jedem findet. Dennoch hilft der Satz dem Skeptiker, denn gegen den Strom zu schwimmen wird meist als mutig empfunden und als gut, da man sich ja einem bösen System entgegenstellt. Ein bisschen wie David gegen Goliath. Was aber leider übersehen wird, der Mainstream ist das Resultat der wissenschaftlichen Erkenntnisse und des akademischen Diskurses. Und deshalb sind die meisten Menschen, der Mainstream, wenn man so will, völlig zu Recht keine Klimaforschungsleugner. Fast schon amüsant ist außerdem die Feststellung, dass Skeptiker die Wissenschaft nicht im Grundsatz ablehnen, sondern selektiv beim Klimawandel, der ihnen nun mal nicht in den Kram passt. Wenn es darum geht, Handys zu bauen, Satelliten ins All zu schießen oder allerhand furchtbare Krankheiten zu heilen, kurz das Leben der Menschen zu verbessern und im Idealfall dabei Geld zu verdienen, dann akzeptiert man wissenschaftliche Leistungen selbstverständlich mühelos. Damit gesicherte Erkenntnisse auch in Zukunft in der Gesellschaft Gehör finden, muss die Kommunikation zwischen Wissenschaft, Politik und Bevölkerung ständig weiter verbessert werden. Hier sind die Institute, die Medien und die Schulen, indem sie eine hohe Qualität des naturwissenschaftlichen Unterrichts sicherstellen, in der Pflicht. Verlassen wir nun die möglichen Gründe, weshalb man Ergebnisse der Klimaforschung leugnet, und kommen zur Frage, wie es inhaltlich um die Argumente bestellt ist. Vorab folgender Hinweis: Es ist völlig legitim und auch notwendig, dass jeder Mensch eine gesunde Skepsis in sich trägt und Dinge hinterfragt. Am Ende entscheidet aber die Art und Weise, wie man bestehende Zweifel auflöst. Das ist nur schlüssig möglich, wenn man sich ausführlich mit einem Thema auseinandersetzt. Eigene Theorien ohne physikalischen Mittelbau zu konstruieren, ist ebenso wenig zielführend, wie einem Populismus anheimzufallen, der stets einfach klingende, aber falsche Erklärungen anbietet. Doch auch wenn die Fakten es schaffen, sich durchzusetzen, eine Entscheidung nehmen sie uns nicht ab. Die muss zuletzt jeder für sich selbst treffen. Es geht in diesem Buch daher nicht ums Missionieren, sondern schlicht ums Informieren. Das ist auch deshalb wichtig, weil der Versuch zu missionieren, selbst dann, wenn es inhaltlich vertretbar und richtig wäre, meist nach hinten losgeht. Es liegt in unserer Psyche, aus uns heraus bestimmen zu wollen, was wir denken und tun. Überzeugung muss quasi von innen kommen.